Halleluja, wir preisen dich, Vater. Herr, ich danke dir, dass du mit jedem von uns etwas ganz Besonderes vorhast. Und jeder ist in seiner Art absolut wertvoll und wichtig. Ich danke dir, dass es bei dir keine Aussortierung gibt. Der ist es wert oder der ist es nicht wert. Ich danke dir, Herr, dass egal, wer wir sind, wie wir aussehen, wie wir uns selber beurteilen, ich danke dir, dass wenn wir uns dir hingeben und in eine Beziehung mit dir eintreten, zwar eine Beziehung nicht der Religion, sondern der Lebensgemeinschaft, eine freundschaftliche Beziehung, eine Herzensbeziehung. Wir wissen, Herr, ich sehe, Herr, wenn wir uns so mit dir verbinden, da sind alle Dinge möglich, egal, wer immer wir sind, egal, wo immer wir sind. Und es ist wahr, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und der in uns ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Und es steht auch geschrieben. Und es steht nicht nur so geschrieben, es ist die Wahrheit. In ihm haben wir den Sieg. In dir, Herr, können wir mehr als Überwinder sein. Und wir wollen nicht zulassen, Herr, dass die Situationen, die Umstände des Lebens uns beherrschen und unseren Lebensweg, unseren Lebensstil, unseren Lebensplan bestimmen, sondern wir wollen geleitet sein vom Heiligen Geist. Solche sein, die von dir geführt werden. Solche sein, die sich von dir mitnehmen lassen. Und solche sein, wo es nötig ist, von dir getragen zu werden. Ich danke dir, Herr, du bist immer da. Du hast versprochen, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende dieses Zeitalters. Und du hast versprochen, auch wiederum schriftlich, ich werde dich niemals verlassen, noch von dir gehen. Danke, dass du mit uns bist. Und danke, Herr, dass jeder von uns ein Gefäß zur Ehre Gottes sein kann. Egal, wie dieses Gefäß manchmal äußerlich aussehen mag, aber wir können Gefäße sein zur Ehre Gottes. Wir preisen dich, Herr, und verherrlichen dich. Komm, Heiliger Geist, und tu dein Werk heute Abend. Überführe, überzeuge, dass wir nicht auf das Sichtbare schauen, sondern auf das, was du in deinem Sinn hast mit uns, Herr. Das, was du im Sinn hast. Wir ehren dich. Gelobt seist du, Herr, in alle Ewigkeit. Amen. Ein Hinweis, bevor ich fortfahre. Wir haben diese ganze Woche, also ab kommenden Montag, ab morgen, 4. April, haben wir eine Woche missionarischen Einsatz in Höchst im Odenwald. Es wird so sein, dass, also es wird keine große Aktion in dem Sinn stattfinden, sondern einfach Zweierteams, die auch durch Höchst und durch andere Orte gehen werden. Und Marei, für alle, die da Fragen haben wollen, Marei ist dafür verantwortlich als Gemeindeleiterin in Höchst, in Michelstadt. In Michelstadt und in Höchst sind wir als Team gemeinsam unterwegs. Aber wenn du Fragen hast zu diesem missionarischen Einsatz, dann wende dich einfach an Marei oder auch an mich. Aber Marei wird vor Ort sein, die ist dann immer auf dem neuesten Stand. Wir werden diese Woche abschließen mit einem Open-Air-Gottesdienst in Höchst im Odenwald auf dem Montmelianer Platz. Das ist im Zentrum von Höchst. Höchst im Odenwald. Für alle, die im Internet zuhören, es geht nicht um Höchst Frankfurt, es geht Höchst im Odenwald. Höchst im Odenwald, das ist nämlich ganz wichtig, sonst bist du im falschen Höchst. Auf dem Montmelianer Platz, Freitag, 8. April 2011, diesen Jahres, also um 19 Uhr, ein Open-Air-Gottesdienst dort in Höchst. Dort starten wir eine neue Gemeinde. Es gibt, oder sagen wir so, ich habe mich die Woche mit manchem beschäftigt und habe immer wieder festgestellt oder stelle immer wieder fest, ich bin ja jetzt schon seit 1977 genau genommen, unterwegs mit Gott und für Gott, im Dienst für Gott. 1978 habe ich die Bibelschule verlassen, in Erzhausen, Bibelschule Berühr. Wir haben viel Hall irgendwie drin, also es dröhnt hier sehr stark. Lieber runterschrauben. Auf jeden Fall seitdem unterwegs. Und ich habe so auch diese Woche gedacht und letzte Woche sind so gewisse Ereignisse gewesen auch, wo ich gedacht habe, wir beurteilen uns immer so sehr nach dem, wie wir uns im Spiegel sehen, wie wir uns anschauen. Immer so dieses, kann Gott mich überhaupt gebrauchen oder kann er nicht? Wir kennen dieses Phänomen, dieses Problem schon in der Bibel. In der Bibel gibt es welche, die sagen, ich bin zu jung. Also mich kann Gott noch nicht gebrauchen. Und Gott sagt, ich sag dir, sage nicht, du bist zu jung. Timotheus, der als Gemeindeleiter eingesetzt wurde, dem musste der Paulus sagen, Timotheus, man soll nicht verachten, dass du so jung bist und diesen hervorragenden Dienst in Gottes Reich tust. Immer wieder beurteilen wir uns nach dem Äußeren, vielleicht nach Herkunft. Wir sagen vielleicht, ich komme aus einem anderen Land, aus einer anderen Nation. Gott kann mich in Deutschland nicht gebrauchen. Ich bin vielleicht Afrikaner, Südamerikaner oder Russe oder wo immer ich herkomme. Mich kann Gott nicht gebrauchen. Und somit limitieren wir uns immer selbst. Wir setzen unsere eigenen Grenzen, wir setzen unsere Grenzen fest und in diesen Grenzen laufen wir dann auch. Und das ist nicht, was Gott für uns geplant hat. Ich möchte, dass du heute Abend verstehst und heute Abend begreifst vor Gott, dass du es endlich verstehst, dein äußeres Erscheinungsbild, ob du jetzt dick oder dünn bist oder mittendrin, spielt überhaupt keine Rolle. Ob du Brillenträger bist oder kein Brillenträger bist, ob du einen Herzschrittmacher hast oder keinen hast. Es spielt überhaupt keine Rolle, wenn du dich Gott zur Verfügung stellst, dann kannst du ein Weltveränderer sein. Dann kannst du auch ein Weltbeeinflusser sein. Und manches Mal ist das im kleinen Rahmen. Und ich glaube, wir müssen in dem auch gehen, wo wir berufungsmäßig reinlaufen, denn wir, oder reingerufen sind. Wir träumen manches Mal immer wieder davon, sagen, alle wollen wir Reinhard Bonkes sein. Viele dieser, wenn ich mal so wie Reinhard Bonke bin. Und man lebt seinen Traum und endet irgendwann zahnlos in seinem Sarg und hat noch nicht mal die Schuhriemen von Reinhard Bonke gesehen. Ich will damit sagen, es geht nichts gegen irgendjemand. Es geht mir darum, du lebst in dieser Welt, an dem Platz, an dem du bist. Und vielleicht schaust du dich morgens in deinem Spiegel an und du sagst, ich bin absolut hässlich. So einen hässlichen Menschen kann Gott nicht gebrauchen. Wenn du an diesem deinen Glauben festhältst, dann wird tatsächlich das wahr werden, was du glaubst. Und wenn du sagst, ich bin zu dünn oder zu dürr oder ich bin zu ungebildet oder ich bin zu doof oder wie auch immer, kann ja auch das andere Extrem geben, dass jemand sagt, ich bin zu klug. Denn es steht ja in der Bibel geschrieben, das, was töricht ist vor der Welt, hat er erwählt. Und jetzt bist du so töricht, dass du denkst, du bist nicht töricht. Du denkst, du bist so klug. Und schon bist du wieder in deiner Schranke, in deinem Ghetto, in dem du lebst. Du sagst, meine Krankheit handicapt mich. Ich bin zu krank, ich bin psychisch zu labil oder ich bin körperlich zu schwach. Wir werden in unserem Leben auf so vielen Bereichen, auf so vielen Ebenen unseres Lebens so stark belogen. Belogen. Und wir werden handlungsunfähig. Da gibt es Frauen, die sagen, wenn ich erstmal Weight Watchers durchlaufen habe, dann bin ich eine gute Frau. Das warten wir erst noch mal ab. Das ist, wir haben immer wenn, wenn, wenn. Und wir kommen nirgendwo auf einen Punkt. Wenn ich in die Bibel reinschaue, da waren Menschen, die fanden sich unfähig. Sehen wir einen Simson. Was wird ihm denn gesagt? Keine große Zukunftsprognose. Ein Gideon. Schauen wir uns an, ängstliche Typen, teilweise, die sich versteckt haben, weil sie Angst vor dem Feind hatten. Und Gott ruft sie heraus und Gott sagt, kommt her und sagt, hey, du bist ein streitbarer Held. Und er verändert eine ganze Nation. Ich meine nicht, dass du jetzt sagst, ich will nur für Gott etwas tun und für Gott leben, wenn ich ein Nationenveränderer bin. Ich glaube, es ist gut, in dem zu laufen, in dem unsere Berufung ist, in dem unser Weg ist. Wir müssen mit Gott gehen, Schritt für Schritt. Und in dem Maß, wie wir auch mit ihm gehen, werden wir Einfluss oder auch keinen Einfluss gewinnen. In unserem eigenen Leben, aber auch in dieser Welt. Wir sehen in der Bibel manche Leute, die gehandicapt sind. Schauen wir in das Leben von Jesu rein. Im Leben von Jesus, da gab es Menschen, die waren am Rande der Gesellschaft. Man sagte, mit dir kann es nichts werden. Da ist dieser, der 38 Jahre am Teich Bethesda liegt. Und er sagt, ich habe keinen Menschen. Meine Zukunft ist mir verbaut. Mit mir kann weder Gott noch ein Mensch was anfangen, denn ich bin ein Krüppel. Und wenn das Wasser in diesem Teich sich bewegt, dann gibt es nicht mal irgendeinen Menschen, der so sozial barmherzig eingestellt ist und sagt, komm, ich trage dich ins Wasser. 38 Jahre gelähmt. Und Jesus kommt und sagt, willst du gesund werden? Und dieser Mann wird von einer Minute zur anderen gesund. Er lebt die Kraft Gottes und es verändert sein Leben. Das sind natürlich wieder die typischen Beispiele, die wir in der Bibel sehen und sagen, oh ja, jetzt geheilt, jetzt bin ich total gesund. Und wenn ich jetzt total gesund bin, dann kann Gott mich auch gebrauchen. Ich werde dir heute Abend auch das Gegenteil zeigen, dass Menschen, die absolut nicht gesund sind, die absolut nicht in die Norm passen. Menschen, die, von denen du sagen würdest, ihre Geburt ist eine Strafe. Ihre Geburt ist vielleicht sogar eine Schande. Ihre Geburt ist, wären sie lieber nie geboren. Und doch beeinflussen sie die Welt, weil sie ihr Vertrauen in Gott, ihr Vertrauen in Jesus Christus gesetzt haben. Wir sehen da in der Bibel, das will ich gerade mit euch einmal anschauen, in Johannes 9, da ist dieser, der blind geboren war, von Geburt an, aus dem Mutterleib an, schon blind geboren wurde. Und du sagst, was willst du machen? Und wenn wir in unsere Gemeinden heute reinschauen, inklusive in unserer, natürlich erleben wir Gemeinden, in unserer Gemeinde Wunder. Wir haben gesehen, wie Krebstumore verschwinden. Wir haben in unseren Gottesdiensten gesehen, wie taube Ohren sich öffnen. Wir haben all diese Dinge gesehen. Wir haben gesehen, Leute, die über Jahre, Jahrzehnte mit Herzfehler gelebt haben und von ihnen wurde gesagt, damit wirst du ins Grab gehen, für dich gibt es keine Heilung und keine Hilfe. Und doch wurden sie in einem unserer Gottesdienste ganz einfach spontan plötzlich geheilt durch die Kraft Gottes. Und doch ist mir das alles zu wenig. Aber es abhängig zu machen davon, ob wir Gott dienen wollen oder nicht Gott dienen wollen, es abhängig davon zu machen, wenn es mir gut geht, wenn ich gesund bin, wenn ich heil bin, dann werde ich Gott dienen. Glaube mir, und das sage ich dir ganz klar und deutlich, auch der du im Internet zuhörst, wenn du sagst, wenn ich einmal mein Idealbild erreicht habe, um Gott zu dienen, sei es körperlich, gesundheitlich, gesellschaftlich, wie auch immer. Wenn ich dieses Bild erreicht habe, dann werde ich Gott dienen. Glaube mir, wenn du mit diesem Traum so einfach nur daherlebst, dann wird das wahrscheinlich in deinem Leben nicht geschehen. Sondern du musst anfangen, dich aufmachen und dich entscheiden, in dem, wo du jetzt bist, wo du jetzt stehst, wo du jetzt lebst, zu sagen, ich werde in dieser Situation meinem Gott auf dieser Erde dienen und ich werde sein Königreich fördern. In Johannes Kapitel 9, eine sehr viel missverstandene Beschreibung in der Bibel, Zeugnis in der Bibel. Johannes 9, Abvers 1, und als er vorüberging, Abvers 1, fortfolgende bis 7 wahrscheinlich, sah er einen Menschen blind von Geburt und seine Jünger fragten ihn und sagten, Rabbi, wer hat gesündigt? Also wir sehen Vers 1, blind von Geburt an. Und seine Jünger, gleiches, und ich habe so gedacht, dann höre ich wieder unser ganzes evangelikales Lager, ob es nun Pfingstler, FEGler oder FEGer sind, was auch immer wir sind. Dann höre ich gleich immer, warum, 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 warum. Und wir blockieren uns mit Tausenden von Warums. Wir blockieren uns und vergessen über das Diskutieren, über theologische Dinge oder vielleicht auch unsere Meinungsbilder. Wir vergessen darüber, das Königreich Gottes zu bauen. Und du wirst heute Abend doch sehen, dass man total gehandicapt sein kann und trotzdem einen Einfluss für Gott in dieser Welt haben kann, für sein Königreich, für den Bau seines Königreiches. Seine Jünger fragten ihn und sagten, Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Ich lese jetzt mal so, wie wir es allgemein kennen. Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbar würden. Wenn du unsere Bibel so liest, dann liest du dort, er wurde blind geboren, damit Gottes Werke offenbar würden. Weißt du, ich kenne Gott und ich sage das mit aller Klarheit und Deutlichkeit, mit hundertprozentiger Klarheit. Ich kenne Gott. Weil wenn ich ihn nicht kenne, dann hätte ich hier vorne überhaupt nichts zu suchen. Aber ich kenne ihn. Und wenn ich meine Bibel lese, dann stolper ich über sowas. Und dann sage ich, da passt irgendwas nicht. Das passt nicht in das Bild meines Gottes. Das passt nicht in das hinein, wie Gott denkt, wie Gott spricht, wie Jesus spricht, wie er agiert. Und dann muss ich das erstmal untersuchen. Und dann untersuche ich solche Dinge auch. Wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern? Jesus sagt weder er, dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbar würden. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich aber in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt hatte, spie er auf die Erde, bereitete einen Teig, also Brei aus Lehm, aus dem Staub, aus dem Speichel und strich den Teig auf seine Augen, also die Augen des Blinden. Und er sprach zu ihm, geh hin, wasche dich in dem Teich Siloah, was verdolmetscht wird, Gesandter. Da ging er hin, wusch sich und er kam sehend zurück. Wenn wir schauen, für mich ist immer so etwas, die Welt, die, unsere Welt ist voller Menschen und der damaligen Zeit Jesu auch, Menschen, die blind sind. Viele, viele Menschen, die blind sind. Und wenn ich meine Bibel lese und in meiner Bibel lese, dieser wurde von Geburt an blind gemacht, damit Gott sich verherrlichen kann, dann ist für mich erstmal die Frage, was ist das für ein Gott? Wieso macht dieser Gott das? Er hätte doch genug, er hätte doch tausend andere, an denen er das beweisen kann. Vielleicht sogar 10.000 andere, die auch blind sind. Warum muss er jetzt, um sein Wunder zu vollbringen, noch extra jemand von Geburt an blind werden lassen? Das sind Dinge, die ich dann hinterfrage. Weil das wäre mir von dem Bild und dem, was ich Gott, wie ich Gott kenne aus der Bibel, wäre es mir fremd. Ich muss nicht noch irgendwelche krebskrank machen. Also jemand wird krebskrank und sage, okay, du wurdest krebskrank, damit Gott sich an dir offenbaren kann. Dann würde ich sagen, Gott, geh ins Krankenhaus, da findest du Hunderte und Tausende in unserem Land, die krebskrank sind. Du musst nicht noch mal extra einen fertig machen. Hallo? Das ist, was ich mich dann frage. Aber das bringt mich theologisch dazu zu fragen, was steht denn da wirklich? Was ist denn da geschrieben? Ich habe das vor längerer Zeit euch schon mal gesagt und ich will es doch in diesem Zusammenhang heute Abend noch einmal klar machen. Schauen wir noch mal diesen Text an. Da, und vorübergehend, ich habe jetzt die Interlinearübersetzung, weil ich den griechischen Text auch darüber habe, um es euch dann zu erklären. Und vorübergehend sah er einen Mann blind seit Geburt. Und es fragten ihn die Jünger sein, Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, so dass er blind geboren wurde? Und dann sagt Jesus etwas. Es antwortete der Jesus, weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern. Punkt. Im Grundtext ist da einfach Punkt. Bei uns ist ein Komma. Und das ist ein Punkt. Weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern. Und dann kommt bei uns dieses Wort sondern. Und dann ist Klammer auf, wahrscheinlich bei euch auch, er ist blind, zumindest in der Interlinear, die übersetzen es dann ganz daneben, dann könnte ich sowieso immer die Krise kriegen, wenn ich so viel Blindheit beim Übersetzen manches Mal sehe. Da steht bei uns, sondern er ist blind, damit Gottes Werke offenbart werden. Das steht da aber nicht. Der griechische Text, den ich hier vor meiner Nase habe, sagt etwas ganz anderes. Das Wort, das da steht, ich gehe nochmal zurück, das Wort heißt Allah, also nicht Allah, sondern Allah. Dieses Wort heißt, und dieses Wort übersetzen sie mit sondern. Aber dieses Wort Allah ist ein Gegensatz hervorbringen. Was hier wörtlich steht, heißt aber, jedoch, nicht sondern. Sondern steht da überhaupt nicht. Das haben Leute so hineingebracht in unsere Übersetzung, die eben nicht an Wunder glauben oder die an Wunder glauben, die vor ein paar Jahrhunderten geschehen sind. Du sagst, das wird gleich ein Widerspruch sein zu dem, was ich am Schluss ausführe. Nein, es ist kein Widerspruch. Ich will nur, dass wir sauber arbeiten. Und Jesus sagt, also weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern. Punkt. Aber damit offenbar werden die Werke des Gottes an ihm, wir haben es nötig, jetzt diese Werke zu bewirken. Das steht da. Das ist ein bisschen schwierig für mich. Er sagt hier, Jesus sagt, weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, Punkt. Aber, jedoch, damit jetzt Gottes Werk offenbar wird, damit jetzt Gottes Wille offenbar wird, damit Gottes Werk an ihm offenbar wird, ist es nötig, und da steht nicht nur, sollten wir, es ist nötig, es ist absolut nötig, es ist absolut erforderlich, es ist absolut nötig, dass wir jetzt hergehen und das Werk Gottes tun, was er will. Und dann kommt es, dass wir die Werke des tun, des mich geschickt Habenden, solange es Tag ist. Weil es kommt die Zeit oder die Stunde, die Nacht, da niemand wirken kann. Und dann macht er ihn gesund. Der Grundtext sagt hier etwas ganz Deutliches. Er sagt, die theologische Frage, warum ist er so krank? Je nachdem, in welchem Lager du bist, evangelikal, charismatisch oder sonst, ja, du bist krank, weil du nicht richtig geglaubt hast. Und schon wieder hat der Mensch den schwarzen Peter zugeschoben. Verstehst du, ich, der Verkündiger, ich habe überhaupt nie das Problem. Denn wenn es dir schlecht geht, bist du selber schuld. Hättest ja tun können, was ich sage. Verstehst du, ich bin ja irgendwie immer aus dem Schneider. Denn du glaubst eben nicht richtig. Wenn du richtig glauben würdest, dann würde auch alles gut klappen. Aber du glaubst eben nicht richtig. Aber was Jesus hier sagt, und das will ich so vorhin, dieser Blinde, blind geboren, gleich die Frage, warum ist das so? Was haben seine Eltern gemacht? Wir sind auch immer gleich am Fragen. Vielleicht hat er nicht richtig geglaubt. Wie gesagt, in welchem Lager du auch immer lebst oder agierst, welcher Gemeindegruppierung du zugehörst oder Kirchenzugehörigkeit, dann bist du da und versuchst, die Dinge zu erklären. Und man versucht zu erklären und legt das in die Übersetzung hinein. Gott hat diesen von Geburt an blind werden lassen, damit er sich offenbaren kann. Das steht aber nicht da geschrieben. Sondern er sagt, weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, Punkt. Aber, jedoch, damit jetzt Gottes Werk offenbar wird, der Wille Gottes offenbar wird, lasst uns jetzt doch mal die Werke Gottes tun, die er möchte. Gottes Werk, Gottes Wille ist, dass wir diesen Mann jetzt gesund werden. Das ist der Wille Gottes. Versteht ihr, was ich meine? Das ist der Wille Gottes. Das steht da geschrieben. Das ist, was da geschrieben steht. Da steht nicht, sondern damit die Werke Gottes, damit die Herrlichkeit Gottes offenbar wird, machen wir mal blind. Jesus sagt, Arme habt ihr alle Zeit auf dieser Welt. Kranke habt ihr alle Zeit auf dieser Welt. Leute in Schwierigkeiten habt ihr alle Zeit auf dieser Welt. Man muss nicht hergehen und sagen, lass uns noch ein paar Leute psychisch krank machen, damit an ihnen Gottes Werk offenbar werden kann. Versteht ihr? Wir sind manches Mal so verblendet, entschuldige, manchmal sei verblödet in unserer Theologie, dass wir die Dinge überhaupt nicht mehr sehen, wie Gott sie sieht. Und wenn du Gott kennst und wenn du die Bibel kennst, und ich bin seit meiner Bekehrung 1971, 72, bin ich ein Bibelleser, ein Bibelauswendiglerner und ich will wissen bis auf den Punkt und bis auf das Komma. Ich will wissen, was steht da geschrieben und ich will mir nicht einen Apfel für ein Ei verkaufen lassen. Ich will wissen, das steht geschrieben. Und hier steht geschrieben, die Eltern haben nicht gesündigt. Er selber, wie soll er auch gesündigt haben? Überleg mal die Frage der Jünger, hat er gesündigt oder die Eltern? Entschuldigung, wie soll er da im Mutterbauch sündigen? Hat der Mama zu sehr geboxt? den Fuß zu weit rausgestellt, hat er oder seine Eltern gesündigt. Der kommt blind auf die Welt und die blinde Theologie fragt, hat er Mutterleib schon gesündigt? Das musst du dir mal vorstellen. Das ist für mich irgendwie kranke Theologie. Und Jesus sagt, nee, es geht auch nicht darum, weder er noch dieser Punkt, lass uns das mal vom Tisch bringen. Lass uns diese Diskussionen, das Christentum ist voll mit Diskussionen, warum, wieso, weshalb und könnte man, vielleicht, vielleicht der, vielleicht jener, vielleicht der andere. Wenn meine Gemeinde besser wäre, wäre ich auch mehr im Segen. Wenn mein Pastor mir mehr Futter geben würde, ja, was willst du, Mais oder Sojabohnen? Verstehen wir, wenn mal fasse, wenn das Lobpreisteam so mehr im Geist, jetzt gehe ich ganz charismatisch, im Geist fließen würde. Ja, entschuldige, so möchte ich nicht fließen. Wir sind immer alles unsere Vorstellung, so, so, dann. Und wir laufen durch diese Welt, werden irgendwann 70, 80, 90 Jahre. Die Zähne fallen uns aus und der Saaldeckel kommt drauf und gute Nacht, Josef, Maria und Norbert und Herbert und wer auch immer. So war es doch nicht. Weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern. Punkt. Aber damit die Werke Gottes offenbar werden in dieser Welt, lasst uns das Licht wirken. Er sagt ja, solange das Licht in dieser Welt ist, lasst uns das tun, was Gott will. Und Gott will, dass er gesund wird. Und doch, und jetzt sagst du, jetzt schießt du dir ein Eigentor, Herbert? Nö. Nein, ich behaupte nicht, dass ich alles verstehe. Mein Gott verstehe ich schon sehr gut, aber ich möchte ihn noch besser verstehen. Er ist mein Vater. Ich möchte ihn noch besser verstehen. Und vielleicht stehe ich hier in einem Jahr und sage, nicht die Hälfte habe ich erkannt. Nicht die Hälfte habe ich gesehen. Ich weiß es nicht, aber ich will mein Leben da hineingeben, das tun, ihn jetzt so kennenlernen, mit ihm jetzt so sein, wie er ist. Und ich will weitergeführt werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und die Erkenntnis wird zunehmen, richtig? Sie wird zunehmen. Wir haben doch nicht jetzt schlussendlich die Erkenntnis gepachtet, so ist es und da kommt nichts Neues mehr, dann wären wir ja wirklich arme Leute. Menschen haben diese Welt verändert und sie waren wirklich mit körperlicher Gesundheit oder mit körperlichem Aussehen nicht sehr gut gesehen. Körperlichem Aussehen nicht besonders gesegnet. Wir hatten vor längerer Zeit, letztes Jahr war es, hier einen Film gesehen von einer Schwester, Gianna Jessen. Erinnert ihr euch noch? Die abgetrieben werden sollte. Erinnert ihr euch? Und die dort in der Queen's Hall vor den australischen Abgeordneten stand und eintrat dafür, dass man das ungeborene Leben nicht abtreibt. Und sie stand dort gehandicapt aufgrund des Abtreibungsversuches, den man an ihr vorgenommen hat. Weißt du, wir könnten fragen, wenn sie sich doch jetzt bekehrt hat nach ihrer Abtreibung, warum ist sie jetzt mit ihren Füßen nicht so fit? Wieso läuft sie nicht? Da könnte doch Gott jetzt einfach hergehen und machen. Ja, ich glaube, dass er es könnte. Ich kann dir auch nicht sagen, ob er es will oder ob er es nicht will. Ich will dir noch etwas sagen, das ist auch überhaupt nicht mein Problem. Aber weißt du, was für mich schön ist? Diese Frau, die humpelt mit ihren verkrüppelten Füßen auf ein Podium und sie legt Zeugnis ab für das Leben. Sie legt Zeugnis ab für Christus. Und dann denke ich, manch einer mit seinen gesunden Füßen, der bringt es nicht mal bis in sein Büro, um dort das Zeugnis von Christus weiterzubringen. Aber diese Frau, die sagen könnte, mich hat das Leben gestraft. Ich bin unerwünscht. Und dann denke ich, wie viele Menschen in unserem Land sind durch Cleansing Classes, Cleansing Streams, reinigender Strom gelaufen. Und wenn du dann ihr Leben anschaust, du siehst kaum eine Veränderung, weil sie ihr fleischliches, seelisches Verhalten oder seelische Gottlosigkeit genauso weiterleben wie vorher. Als hätten sie niemals eine Hilfestellung in ihrem Leben bekommen, um jetzt voranzugehen im Glauben und mit Christus voranzugehen. Aber da ist diese Frau, man hat sie versucht zu töten, die eigene Mama hat versucht, sie umzubringen. Aber diese Frau, sie steht da, wo immer sie auf der Welt ist, und du kannst ins Internet gehen, bei YouTube, du kannst es anschauen, du siehst die Bilder, du siehst diese Filme, du siehst, wie sie dort steht und wie sie Christus bezeugt in der Schwachheit ihres Körpers. Und ich weiß, die Theologen sind da, wieso wird sie jetzt nicht geheilt, dann wäre das Wunder noch größer. Ich weiß es nicht, es geht mich auch gar nichts an. Es ist eine Sache zwischen Gott und dieser Frau. Hallo? Es ist eine Sache zwischen Gott und seiner Tochter Gianna Jessen. Das ist seine Angelegenheit und nicht meine. Wer hat mich zum Richter über diese Situation gerufen? Aber ich spreche von uns, die wir in unserer Gesellschaft leben. Und in unserer Gesellschaft leben. Und wir gehen her, ich sehe zu dick aus oder ich sehe zu dünn aus. Oder mein Gesicht ist so schief oder sonst was. Und wir gehen her, wir haben viele Gründe. Wenn mein Mann besser wäre, dann würde ich auch mehr für Gott tun können. Und wenn meine Frau besser wäre, würde ich auch mehr für Gott tun können. Wir reden uns raus. Und da gibt es Menschen, die körperlich ein Defizit haben, ein Handicap haben. Und das ist alles vorsichtig ausgedrückt. Aber sie leben für Christus. Sie bezeugen ihren Glauben in all meinem Handicap, in all meiner Kaputtheit meines Körpers. Gibt es etwas, was wichtig ist und was schön ist? Christus lebt in mir und er hat mir Hoffnung gegeben. Und diese Hoffnung in Christus, die will ich in diese Welt hinausrufen. Die will ich in diese Welt hinaustragen. Ich habe einen aktiven Internet-Zuhörer. Ich grüße dich, mein lieber Bruder. Du hörst mich ja jetzt. Und dieser Mann, sagen wir, hat allen Grund. Dieser Bruder hat allen Grund, herzugehen und nicht für Christus Zeugnis abzugeben. Wir haben heute Nachmittag nochmal miteinander telefoniert. Ich habe gesagt, wie geht's Ihnen, mein Bruder? Wie geht es Ihnen? Und dann hat er mir erzählt. Dieser Mann ist 80 Jahre. Dieser Mann kann nicht normal essen wie du und ich. Dieser Mann hat eine Sonde in seinen Magen gelegt und er muss sich über diese Sonde künstlich ernähren und wird künstlich ernährt. Er kann leichte Dinge trinken auf natürliche Weise, aber sonst geht alles über die Sonde. Aber er sagte, letztes Jahr, als wir miteinander telefonieren, sagte, wissen Sie, ich liebe Jesus Christus von ganzem Herzen. Ich bin zwar jetzt nicht gesund und ich bete, wir haben miteinander gebetet. Er hat sich auch in seiner Gemeinde mit Öl salben lassen und er sagt, Pastor Erike, es ist nichts passiert. Ich will das auch nicht versuchen zu erklären, denn Gott hat mich nicht beauftragt, dieses jetzt zu erklären. Aber ich sage, mein Bruder, was machen Sie? Wie leben Sie so? Wie ist Ihr Alltag? Ja, wissen Sie, ich muss von unserem Jesus, der mich erlöst hat, muss ich Zeugnis geben. Ich muss von diesem Jesus berichten. Und dann hat dieser Mann, er ist hergegangen, hat gesagt, er hat so viele Versuche unternommen, das Evangelium unter Menschen zu bringen. Eine Sache ist, er lädt Predigten, die er hier aus der Citykirche hört, er lädt sie runter und dann geht er her, kopiert sie auf CDs, er beschreibt sie und dann verschenkt er sie an Leute, weil er sagt, sie müssen diese gute Botschaft hören. Er liebt es, wie ich predige. Liebe ich es auch. Ich habe eine Botschaft zu verkündigen. Und er verkündigt sie. Und dann hat er gesagt, ich wollte deine ganzen CD-Aktion, wie läuft das denn jetzt so? Hat das Ausmaße angenommen? Sagt er, ich habe festgestellt, die Leute, also wenn man eine CD kopiert, sie hören das nicht mehr so. Es liegt daran wahrscheinlich, weil die Leute direkt ins Internet gehen und direkt downloaden können oder auch wie bei uns, ohne downzuladen, direkt sich auch die Predigten anhören können, wie auch immer. Und er sagt, dann habe ich mir überlegt, dann mache ich was anderes. Und jetzt gebe ich so ein Evangelium, in seinem Fall das Johannesevangelium, und dann lege ich noch eine Schrift rein, um einen Hinweis zu Jesus. Und ich bringe das unter die Menschen. Mit einer Sonde in den Magen gelegt, weil er normal nicht essen kann. 80 Jahre. Er sagt, das ist was. Ich sage, was machen Sie noch, mein Bruder? Was machen Sie noch? Ach, sagt er, unsere Gemeinde gründet in unserem Stadtteil gerade eine neue Gemeinde. Oh, sagt er, wissen Sie? Und ich gehöre zu diesem Starterteam. Ich gehöre zu diesem Starterteam. Ich sage, was bedeutet das? Er sagt, dieses Team, wir sind jetzt in diesem ganzen Stadtviertel unterwegs, in dem wir eine neue Gemeinde gründen wollen. Und das habe ich aus Ihrer Predigt gelernt. Bring das Evangelium in jeden Haushalt. Und das mache ich jetzt, was Sie mir gepredigt haben. Ich bringe es in jeden Haushalt. Und ich gehe von Haus zu Haus. Er geht mit seiner Magensonde. Er geht mit seinem Handicap. Er ist 80 Jahre. Natürlich könnte er sagen, ich ruhe mich aus, sollen es die jungen Leute machen. Sollen es die machen, die kein Handicap haben. Aber er geht es und er macht es trotz Handicap. Und er bringt die gute Nachricht von Jesus. Weißt du, hör zu, mein lieber Bruder, meine Schwester. Wenn du da mit einer Sonde im Magen läufst, der Schlauch hängt dir vielleicht aus der Nase. Und dann gehst du durch die Straßen und verkündigst, dass Jesus der Retter, der Heiler und der Befreier ist. Wie kommst du dir dann vor? Bist du zu stolz, um dich zu bewegen und zu sagen, ich muss die gute Botschaft zu Jesus bringen? Dieser Bruder ist nicht so stolz. Er sagt, denn es geht um das Evangelium, es geht um ein ewiges Reich. Es geht um verloren sein oder nicht verloren sein. Und meine Mitmenschen müssen die Botschaft von Jesus Christus hören, auf jede erdenkliche Art und Weise. Und dann muss ich eben so gehen, wie ich bin. Was machen wir, die wir uns zu dick fühlen, die wir uns zu dünn fühlen? Das Hühnerauge drückt, wenn mein Hühnerauge verschwunden, wenn der Herr das heilt, mein Hühnerauge. Du im Internet, ich humpel gerade von meinem Hühnerauge. Wenn du da humpelst, wenn das Hühnerauge weg ist, dann werde ich die gute Nachricht bringen. Wenn ich mit meinem Chef klarkomme in der Firma, wenn ich ein besseres Gehalt kriege, wenn ich meinen besseren Abschluss habe, wenn ich, entschuldige, mein Vater hat dazu gesagt, hätte der Hund nicht geschissen, hätte er den Hasen gefangen. Wir haben so viel wenn. An deinem Geburtstag sagte der Herr, du geh zu deinem Nachbarn und sage ihm die gute Nachricht von mir. Sage ihm, dass ich für ihn da bin. Und du sagst, Herr, kannst du das nicht auf morgen verschieben? Heute habe ich Geburtstag. Verstehst du, wir leben. Entschuldige, weißt du, wie man das nennt? Gottlos. Das nennt man gottlos. Da schauen wir uns an, ein Smith Wigglesworth, der predigt das Evangelium. In seinem Dienst werden die Kranken massenweise geheilt und er steht und hält sich hinter seinem Podest fest, weil er manchmal kaum aufrecht stehen kann, weil er so von Koliken geplagt wird. Aber er predigt Heilung in Christus, Rettung in Christus und er betet mit den Kranken, sie werden gesund und er steht dahinter und kann es vor Schmerzen nicht aushalten und trotzdem tut er es. Wir verkündigen nicht, was wir an uns spüren, erleben. Was haben wir zu verkündigen? Das Evangelium. Das verkündigen wir. Ich habe mir heute eine Geschichte angehört, auf einer Kassette. Habe ich mal vor lang bekommen. Wollt ihr die Geschichte hören? Das war die Zeit der großen Erweckungsbewegung in den USA. Es gab damals einen Mann, ein Diener Gottes, der hieß Jonathan Edwards. Und er kam nach Connecticut in einen kleinen Ort, Enfield. Als er dorthin kam, das war der 8. Juli 1741. Dieser Ort war wie viele Orte in Amerika bekannt für seine Gottlosigkeit. Selbst die Kirchgänger, sie gingen Sonntag in die Kirche, aber in der Woche lebten sie ihre Gottlosigkeit. Und als damals in dieser Zeit, 1730, 1750, diesem Bereich, als diese Erweckung da war, da beteten in diesem Ort Enfield in Connecticut, viele verschiedene Leute. Und sie beten, hoffentlich geht Gott an unserer Stadt, an unserem Dorf, es war ein Dorf, kleines Ort, hoffentlich geht Gott an Enfield nicht vorbei. Überall in Amerika sehen wir, wie Orte erschüttert werden und Menschen zum Glauben an Christus kommen und der Ehrfurcht und der Respekt Gottes in die Dörfer kommt und in die Städte kommt. Hoffentlich, Gott, geh nicht an Enfield vorbei. Oder war es, viele beteten und in dieser Nacht, bevor Jonathan Edwards in diesen Ort Enfield kam, da gab es ein paar Gläubige, die sich zusammengefunden haben und die haben die ganze Nacht gebetet und sie haben gesagt, Gott, wir wollen Gott, dass du unseren Ort besuchst und dass du, Gott, in unserem Ort groß wird. Wir wollen Erweckung, wir wollen, dass das Leben Gottes in unser Ort kommt. Am 8. Juli, es war im Sommer 1741, kam Edwards dort in diesen Ort. Das Thema, das er an diesem Abend predigte, hieß Sünder in den Händen eines zornigen Gottes. Und er nahm dort einen Text aus 5. Mose und er sagte den Zuhörern, gemäß diesem Text aus Mose, es wird eine Zeit kommen in deinem Leben, das werden wir also nicht umkehren, wo ihr Fuß ausgleiten wird. Und dann werden sie keinen Halt mehr haben. Und dann hat er in seiner Predigt hat er den Menschen in dieser Kirche dargestellt, wie sie alle wie an einem seidenen Faden über der Hölle hängen. Und er malte ihnen die Hölle vor Augen. Und er sagt, ihr hängt über dieser Hölle wie an einem seidenen Faden. Das Einzige, was euch von der Hölle zurückhält, ist, dass Gott an diesem Faden noch festhält. Wenn er euch loslässt, dann stürzt ihr in die Hölle. Er hat das nicht so gesagt wie ich. Nein, Jonathan Edwards, er war bekannt als ein Mann mit monotoner Rede. Ein Mann, als er an diesem Abend, wie so oft, aber auch an diesem Abend, dann stand er da, in der einen Hand eine Kerze und in der anderen Hand, da hielt er sein Manuskript, das er für diesen Abend als Predigt vorbereitet hatte. Und wie gesagt, er war sehr monoton in seinem, und dann las er seine ganze Predigt, er las sie monoton runter, ohne groß, dafür war er bekannt, er war so jemand, so war seine Art. Und er war extrem kurzsichtig. Er war extrem kurzsichtig und er stand mit seiner Kerze in der Hand, mit seinem Papier, mit seinen Notizen vor den Augen. Und dann las er seine Predigt drunter. Und als er so seine Botschaft ablas, da überführte der Heilige Geist die anwesenden Leute in diesem Gott, in dieser Kirche. Auf einmal fingen die Leute an zu schreien. Und die Leute fingen an, herzugehen in der Kirche. Sie umklammerten die Säulen, weil sie dachten, jeden Moment, wir rutschen jetzt in die Hölle ab. Andere umklammerten die Kirchenbänke, die Stühle, die Beine ihrer Kirchenbänke, sie umklammerten sie. Und sie hatten nur eins, wir rutschen jetzt in die Hölle, denn wir sind unter dem Gericht eines zornigen Gottes und wir haben es versäumt, ihm Ehre zu geben und ihm zu dienen. Und wir sind auf dem Weg in die Hölle. Später, der Pastor, der vor Ort war, der hat es nachrecherchiert und nachgeschaut. Die Leute in dieser Kirche, man fand an den Säulen dieser Kirche, überall war Blut an den Säulen, weil die Leute hatten sich so festgeklammert, weil das Gericht Gottes ihnen vor Augen war und weil die Ehrfurcht Gottes und der Respekt Gottes, Gottesfurcht in diesen Raum reinkam. Und Jonathan Edwards, er konnte seine Predigt nicht zu Ende lesen. Die Leute schrien und sie weinten. Wie gesagt, es war Sommer, die Leute hatten, die Kirchenfenster waren offen, die Leute in den Häusern hatten ihre Fenster offen. Und du hörst, wie ein Schreien und ein Weinen durch den ganzen Ort geht. Und überall flehen die Menschen und bitten Gott um Gnade, um Vergebung. Und sie wollen sich bekehren von ihrer Gottlosigkeit, von ihrer Unmoral, von ihrem nicht verheiratet Zusammenleben, von ihrer Homosexualität, von ihrem Lesbentum. Es ist Sünde und sie sehen nur eins, das Gericht Gottes schwebt über mir. Und sie tun Buße und sie schreien tagelang, hörte man in Enfield das Weinen der Leute, die zu Gott riefen. Tagelang. Ich erzähle es nicht, ich habe es heute noch mal im Internet nachrecherchiert. Ich habe es noch mal nachgeschaut. So hat es sich abgespielt. Er konnte seine Predigt nicht beenden. In diesem Ort gab es eine Suffkneipe, gemixt mit so einem Bordell. Aber in diesem Ort, der Schock der Gegenwart Gottes kam so in den Ort, dass die Betreiber dieses Bordells und dieser Kneipe sofort ihre Tore schlossen und sagten, das gibt es an diesem Ort nicht mehr. Was ich dir sagen will ist, es war ein Mann. Ein Mann, der kurzsichtig war, mit dem Papier vor den Augen war, mit einer Kerze und monoton das gelesen hatte, was er an diesem Abend zu sagen hatte. Ein Mann, wo du sagst, du bist gehandicapt. Was willst du denn groß? Du bist gehandicapt. Aber er wusste eins, ich habe etwas von Gott zu sagen. Ich habe etwas von Gott zu sagen, trotz meiner Kurzsichtigkeit. Er ist doch gar nicht so alt geworden. Ich habe es nachgeschaut, 55 Jahre ist er geworden. Und dann ist er heimgegangen. Verstehst du? Er hätte 1000 Entschuldigungen haben können. Meine Stimme ist nicht redegewaltig. Mit meinen Augen, ich kann doch nicht anderen Dinge predigen und ich stehe hier wie ein halber Krüppel vielleicht. Dieser Mann hat Geschichte geschrieben. Er hat Geschichte geschrieben. Ich will dir heute Abend sagen, du und ich, wir müssen aufstehen und du und ich, wir müssen unsere Entschuldigungsplattform verlassen. Du bist weder zu dick noch zu dünn. Du bist nicht zu doof und nicht zu klug. Wenn du, oder lass es mich mit Daniel sagen, die Menschen, die ihren Gott erkennen, die werden sich stark erweisen und die werden handeln. Kann es sein, dass wir unseren Gott gar nicht kennen? Warum handeln wir so wenig in unserer deutschen Gesellschaft? Warum handeln wir so wenig? Ich weiß, es sind viele Initiativen, die geschehen, auch wir. Aber wir schauen auch nach durchschlagenden Dingen. Aber wenn ich dann auch in die Gemeinden schaue, es sind immer dieselben, die die ganze Last der Arbeit tragen. Du kannst das durch unsere ganze Bundesrepublik durchschauen. Es sind immer dieselben, die die Last der Arbeit tragen. Und da sind die anderen, die überwiegende Mehrzahl, bestimmt 4/5 der Gottesdienstbesucher kreuz und quer in den Gemeinden, wenn nicht sogar mehr. Sie sind nicht beteiligt an der Verbreitung des Königreiches Gottes, an dem Proklamieren. Sie sind nicht beteiligt darin, sondern sie sind da und sie beurteilen vielleicht, die Predigt war nicht so gut oder sie war gut. Man hat so seine Vorstellung. Hätte er das ein bisschen anders gesagt, dann hätte er mich nicht so provoziert. Entschuldige bitte, ich will dich aber provozieren. Ich will auch, dass du dich vielleicht mal richtig ärgerst über mich. Denn dann können wir vielleicht doch mal ins Gespräch kommen. Du kannst dich über mich ruhig ärgern. Du kannst mit dem Fuß stampfen, wenn du willst. Wie Rumpelstilzchen. Glaub mir, es macht mir nichts aus. Aber ich will, dass wir in diesem Land unser Zeugnis für Christus voranbringen. Ich will, dass wir das Reich Gottes bauen. Natürlich bin ich ein Pfingstler mit Haut und Haaren. Und doch in meinem Herzen habe ich einen Blick, eine Sicht für das Gesamte, was Gott in einer Stadt tut. Da gibt es viele Gemeinden verschiedener Couleur, verschiedener Art, die auf ihre Weise gemäß auch ihrer Erkenntnis jeder versucht, das Reich Gottes zu bauen. Und doch, auch in all diesen Bereichen, wir sehen, es lastet immer wieder auch auf einigen wenigen. Und ich wünsche mir so sehr, dass das ganze Volk Gottes mobilisiert wird. Ihr lieben Brüder und Schwestern aus Afrika und aus Lateinamerika, die ihr uns seid, oder wo auch immer ihr aus der Welt herkommt, ihr seid von Gott nicht berufen, in unseren Gottesdiensten nur zu genießen. Ja, ihr braucht eine Zeit, wo ihr uns kennenlernt und aufbaut, aber es ist auch die Zeit, wo ihr sagt, ich will in dieser Stadt bauen, ich will in dieser Stadt Gemeinde bauen, ich will unter den Menschen, die aus meiner Nation sind, will ich in dieser Stadt das Evangelium verkündigen und ich will das, die Botschaft von Jesus hineinbringen, die Herzen meiner Landsleute, wo immer wir auch hinkommen und wo sie herkommen. Ein Mann, der gehandicapt ist und doch es tut, ich erinnere nochmal an diesen Bruder, mit seinen 80, der im Starterteam einer Gemeindeneugründung ist und er umherläuft, von Haus zu Haus und das Evangelium verkündigt. Wo ist unsere Leidenschaft geblieben? Ich werde euch hinterher noch einen Videoclip zeigen und ihr werdet ihn anschauen. Dieser Clip ist für mich etwas ganz klar und deutlich. Es gibt für dich und mich überhaupt keine Ausrede, irgendwo zu schweigen oder sich nicht in Bewegung zu setzen für das Reich Gottes. Ja, wir beten für Kranke, Kranke werden gesund. Aber wenn du nicht gesund wirst, dann geh und predige, solange eben du krank bist, predige weiter. Verstehst du? Warten wir doch nicht immer ab, das abwarten, das abwarten, das abwarten, das abwarten. Ja, es wird in der Gemeinde immer auch Leute geben, überall im Land, die rebellisch sind, die ein rebellisches Herz haben. Aber der Teufel will, dass wir uns mit diesen rebellischen Leuten beschäftigen. Und ich muss sagen, ich habe eine Stellung eingenommen. Ich sage, Gott, du mein Vater, du wirst dich um diese Rebellischen kümmern. Und ich werde mich um die kümmern, die deine Hilfe brauchen. Denn die Bibel sagt, Gott kümmert sich um die Stolzen. Stolze Menschen haben keine guten Karten. Was steht denn geschrieben in Sprüche? Der Herr selber vernichtet das Haus. Er zerstört das Haus stolzer Menschen. So steht es geschrieben. Wenn Gott das doch als seinen Job hat, dann muss ich das doch nicht tun, oder? Das ist seine Aufgabe. Er zerstört das Haus von Stolz. Und wir sind manchmal so stolz und erhaben und richten über andere. Leute, die ihr hier seid, ihr könnt laufen, du im Internet, du kannst laufen, vielleicht sitzt du auch im Rollstuhl. Da denke ich an diese liebe alte Schwester. Diese liebe alte Schwester, sie saß im Rollstuhl. Und sie war in einem oberen Geschoss. Oder zumindest, nein, erstes Geschoss, aber Treppen hoch waren. Sie konnte nicht ohne fremde Hilfe rausgehen. Aber diese Schwester, sie sitzt dort in ihrer Wohnung und ihr Wohnzimmerfenster war zur Straße hin. Und sie sagt, ich kann nicht laufen. Ich kann bei keinem Evangelisationsteam groß mitlaufen und mitrennen. Aber ich will von meinem Jesus Zeugnis abgeben. Ich will sagen, dass Jesus der Retter ist, dass Jesus der Heiler, der Befreier ist. Ich will den Menschen sagen, dass Jesus derjenige ist, den wir brauchen, zu dem wir kommen müssen. Und diese Schwester, sie hat dann den ganzen Tag, sie sagt, ich kann ja nichts anderes im Moment, hat mich an Apostel Paulus erinnert. Sie kann nicht anders. Sie sagt, dann mache ich mein Fenster auf. Dann sitzt sie an diesem Fenster und den ganzen Tag, sie hat keinen Computer, nichts dergleichen, den ganzen Tag schreibt sie Bibelverse, faltet die und schmeißt sie aus dem Fenster. Und sie guckt immer und sieht, wie die Leute sie aufheben und lesen. Sie verkündigt das Evangelium. Versteh mal, Liebe macht erfinderisch. Liebe macht erfinderisch. Die jetzt schon beim Herrn ist. Die es liebte, früher in unsere Gottesdienste zu kommen. Jetzt ist sie bei Jesus. Sie war alt. Sie ist auch in hohem Alter heimgegangen. Aber wenn ich im Odenwald gepredigt habe, dann ist sie nach Hause, dann hat sie schnell ihr Mittag gegessen und dann hat sie sich in den Bus gesetzt. Sie hat sich dann gleich die Kassette meiner Predigt mitgenommen. Hat sich die Kassette mitgenommen im Bus und dann ist sie hergegangen. Sie hatte vorher in der Woche geguckt, wo sind einsame Leute? Wo sind Leute, die vielleicht auch nicht mehr aus dem Haus können? Leute, die vielleicht behindert sind? Leute aber, die nicht mehr in eine Kirche oder sonst wohin gehen können? Wo sind solche Leute? Und dann ist sie jeden Sonntag nach dem Gottesdienst, sie ging essen und dann nahm sie ihren ganz einfachen, das war so ein plattes Ding, dann nahm sie ihren Kassettenrekorder und nahm die Predigten von Herbert Ehrlich mit. Und sicherlich wahrscheinlich auch von anderen, das ist ja auch in Ordnung. Aber sie nahm sie mit und dann ging sie und dann hat sie diese Leute besucht, die nicht konnten. Und dann hat sie gesagt, wissen Sie, Sie können nicht mehr in den Gottesdienst kommen, aber wissen Sie, der Gottesdienst kommt zu Ihnen. Und dann hat sie mit diesen Leuten gesungen. Dann hat sie ihren Kassettenrekorder angemacht und dann hat sie diesen Leuten die Predigt vorgespielt. Dann hat sie mit diesen Leuten gebetet. Sie hat mit Menschen, die Christus noch nicht kannten, das Übergabegebet gesprochen. Wer weiß, wie viele Menschen diese Schwester zu Christus geführt hat? Wer weiß das? Der Himmel, die Ewigkeit wird es einmal zeigen, was sie wirklich getan hat. Aber Liebe macht erfinderisch. Und sie war eine kleine Mutti, so sage ich es mal. Eine kleine Mutti. Und sie war immer so ein bisschen gebeugt und krumm. Und sie hatte in ihrer Familie so viele Probleme. Ihre Familie war in vielen Bereichen das reinste Desaster. Sie hätte Entschuldigung haben können, sagen, ich muss mich erst um meine Familie kümmern. Ich muss mich erst um meine Familie kümmern. Und dann werde ich das Evangelium verkünden. Nein, sie hat ihre Familie Gott überlassen. Diese Oma, und sie sagt, weißt du, diese Mutti sagt, Herbert, ich gehe zu den Menschen, die nicht können, und ich bringe ihnen die gute Nachricht. Leute, wie wollen wir unsere Welt für Christus gewinnen? Wir fahren in Urlaub. Sprechen wir überhaupt im Urlaub mit irgendeinem Menschen über Christus? Ich ja, weil in meinem Reisegepäck gibt es jedes Mal genug Material in verschiedenen Sprachen. Und in den Sprachen, denen ich nicht habe, versuche ich Brocken und Begriffe zu lernen, um den Menschen irgendwie klar zu machen, dass Jesus der Retter und der Herr ist. Weil die Liebe des Christus dringt uns. Das hat doch nichts zu tun mit meiner Berufung. Wir alle sind berufen, Zeugen Jesu zu sein, oder? Wir alle sind es berufen. Mann, wir sind berufen dazu, das Evangelium voranzubringen. Ob du lahmst, ob du schwer hörst oder eine Brille brauchst. Schau, ich habe eine Lesebrille. Um meine Predigt, die Bibel zu lesen, brauche ich eine Lesebrille. Andere Leute in meinem Gottesdienst, für die haben wir gebetet und die brauchen heute keine Lesebrille mehr. Jetzt könnte ich mich den Rest des Lebens darüber nachdenken, wieso haben die keine mehr und ich habe eine. Und dann werde ich das philosophieren und argumentieren und dann werde ich irgendwann, damit ich ja irgendwie vielleicht auch nicht doof dastehe, dass meine Klienten, die für die ich gebetet habe, die haben Sehen ohne Brille und ich habe noch eine Brille, irgendwie muss ich das erklären, das ist die höhere Berufung, die ich habe, die Brillenpredigtberufung. Entschuldige, weißt du, das interessiert mich überhaupt gar nicht. Gott sei Dank habe ich eine Brille, mit dieser Brille kann ich lesen. Und mit dieser Brille kann ich dir die Bibelverse vorlesen, beziehungsweise auch auswendig zitieren, aber das geht ja auch ohne Brille. Wir müssen runterkommen von diesem Entschuldigungsniveau. Und ich sage es noch einmal, dieses Entschuldigungsniveau, ich bin zu dick, ich bin zu dünn, ich bin zu jung, ich bin zu alt, ich bin zu doof, ich bin zu cool, was auch immer du haben magst, ich bin zu beschäftigt. Diese Entschuldigungspalette, sie hat einen Namen, ein Wort, ein Begriff, Gottlosigkeit. Gottlosigkeit. Und ich sage, auch in diesem Bereich, Pfingstler und Charismatiker, meine lieben Brüder und Schwestern, ihr rennt von Konferenz zu Konferenz. Ihr rennt von einem Seminar zum anderen, von einer Worship Night zur anderen. Aber wenn du den Auftrag Jesu nicht ernst nimmst, das Evangelium der verlorenen Welt zu verkündigen, dann bist du für mich ein gottloser Konferenzherumtreiber. Hallo. Und jetzt kannst du dich über mich ärgern. Das ist Gottlosigkeit. Egoismus pur. Hauptsache ich noch mehr. Noch mehr. Noch mehr. Damit sage ich nichts gegen Konferenzen. Aber wir sind immer selig. Oh, das war wieder so gut. Und dann gehen wir, oh, das war wieder so gut. Nur ich gucke mir die Leute an, die auf Konferenzen laufen. Und der große Teil von ihnen, du siehst sie nie Zeugnis von Jesus abgeben. Du siehst sie auch nicht treu in den Gemeindegottesdiensten. Du siehst sie auch nicht treu in den Gebetsstunden. Siehst du sie auch nicht. Aber wenn es außergewöhnliche Events gibt, dann ist man ja da. Aber in der Gemeinde, im Bibelprogramm ist man nicht zu finden. Im Gebetsgottesdienst ist man nicht zu finden. Entschuldige bitte. Und du sagst, hör auf mit gottlos zu leben. Okay, so will ich es mal sagen. Gottlosigkeit. Verblendung können wir auch noch dazu reinbringen. Verblendung. Verblendung. Okay, ich komme hier zum Ende. Ich gucke mal, ob ich auch nichts vergessen habe. Ich will dir was sagen, gerade du kannst etwas Besonderes tun. Egal, auch wenn dir deine Füße wehtun, auch wenn du krank bist. Du sagst, oh, ich bin krank, ich habe nur noch ein paar Monate zu leben. Dann nutze doch diese paar Monate, die du zu leben hast, dein Leben zu klären, wenn du es noch nicht getan hast. Und dann bitte, gib noch die gute Nachricht von Jesus weiter. Dass du einen guten Abgang von der Erde hast. Einen guten Abschied. Einen guten Abschied von dieser Erde. Ihr, die im Internet zuhört, ihr könnt euch auch diesen Videoclip, ihr könnt ihn anklicken. Ich empfehle euch, hör vielleicht erst das, was ich geredet habe heute Abend. Und dann klickst du das einfach an. Und dann schau dir diesen Menschen an, der Gott dient. Ich weiß nicht, ob ich oder ob du das tun würden. Aber dieser Mann, er kam mit so einem Handicap auf diese Welt. Mit 9 Jahren hat er versucht, sich in der Badewanne zu ertränken. Warum kommt er so auf die Welt? Dann ist er noch der Sohn eines Pastorenehepaares. Wieso kann, verstehst du? Wir sind immer am Diskutieren. Aber dieser Mann mit seinen Handicaps, er hat Gott kennengelernt. Und wenn du ihn anschaust, für mich gibt es keine Entschuldigung mehr in meinem Leben, irgendwo einen Rückzieher zu machen. Gibt es keinen Rückzieher mehr. Er hat jetzt ein Buch geschrieben, wird auf den Markt kommen. Sein Name ist Nick Vujicic, ganz schwieriger Name. Aber wir gucken uns das an. Hast du es soweit fertig? Hier im Internet, ich lade dich ein, das auch da anzuschauen. Und dann einfach für dein persönliches Leben, sowohl wir hier als auch du im Internet, dass wir hergehen und sagen, ich ziehe Konsequenzen daraus für mein Leben, Gott von ganzem Herzen zu dienen. Micha, machst du hier Stopp bei mir? Und warte mal, ich mache mal eben erstmal Platz. Und dann, wenn wir den Film geschaut haben, dann gehen wir einfach zu Gott. Und vielleicht willst du heute Abend sagen, ja Gott, ich werde mein Leben dir zur Verfügung stellen. Ich werde dir dienen, egal wie ich mich fühle, egal wie es mir geht, ob ich humple oder schwebe. Aber ich will dir dienen. Ich lade dich ein, das heute Abend so mit Gott festzumachen. Wenn der Film fertig ist, das Lobpreisteam geht dann auf die Bühne, dann kannst du einfach kommen, sagst Gott, ich mache keinen Rückzieher mehr. Und ich werde auch keine Entschuldigung mehr vorbringen für mein Leben. Ich will das nicht mehr.